Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Camping scheint immer beliebter zu werden und das auch nach der Corona-Pandemie. Doch wie hat sich der Markt in den letzten Jahren entwickelt? Ich freue mich heute, zum Thema Camping mit Herrn Taverne zu sprechen. Er ist Head of Investor Relations bei einem der führenden Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa, nämlich Knaus Tabbert. Hallo Herr Taverne, schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo, guten Tag und herzlich willkommen.
Herr Taverne, jetzt habe ich es in der Einleitung gerade schon so ein bisschen angesprochen. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem einmal, ich sag mal, kurz Ihr Geschäftsmodell erklären?
Sehr gerne. Ja, Sie haben es schon in der Einleitung angesprochen. Wir zählen zu den führenden Herstellern von Freizeitfahrzeugen in der europäischen Caravaning-Industrie. Um genau zu sein, sind wir, wenn man den Konzernumsatz betrachtet, die Nummer 3 in Europa. Es gibt zwei größere Player, die haben ungefähr 3 Milliarden Umsatz. Und wir als Gruppe gesprochen liegen bei gut 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Wir sind gut 50%. Aber um auf das Geschäftsmodell jetzt einzugehen, muss man hier ein bisschen auch das differenziert betrachten. Wir sind zwar in der Gruppe vielleicht die Nummer 3 als Gesamtgruppe betrachtet, aber wenn man sich den Blick etwas tiefer macht, wird man sehen, dass wir mit 1,4 Milliarden de facto mit 2 Volumensmarken erreichen, wo andere bis zu 30 Marken brauchen. Das heißt, als Gruppe vielleicht nicht der größte, aber als Marke bei Abstand die stärksten in Europa.
Jetzt hatte man das Gefühl, dass gerade durch die Corona-Pandemie die Urlaubsbereiche Camping und Ferienwohnungen, sage ich mal, einen Boom erlebt haben. War das wirklich so oder haben Sie schon vorher einen Nachfrageanstieg wahrgenommen?
Das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage der letzten 4 Jahre. Wie hat sich die Caravan-Branche während der Pandemie entwickelt und gab es die Branche überhaupt vor der Pandemie? Und vor allem, wie hat sie sich entwickelt vor der Pandemie? Und da gibt es zwei Betrachtungsweisen. Die eine ist die Pandemieentwicklung. Jetzt muss ich die Antwort auf mal klar auf Knaus Tabbert beziehen. Wir haben uns in den letzten 4 Jahren aufgrund der sehr hohen und außergewöhnlich hohen Nachfrage im Umsatz in 4 Jahren verdoppelt. Das ist eine rein organische Entwicklung, wohlgemerkt. Wir haben nichts zugekauft. Um Zahlen zu nennen, der Geschäftsbericht 2020 hat einen Umsatz von 790 Millionen dargestellt. Ende 2023 hatten wir 1,45 Milliarden Euro Umsatz und das bei sehr soliden auch einer Ergebnisentwicklung. Natürlich ist die Frage jetzt, was war vor der Pandemie, wie waren die Jahre vor der Pandemie, und ich gehe da immer zurück bis zum Jahr 2009, weil das erste Jahr ist, sagen wir, nach der Finanzkrise. Also die Finanzkrise hat natürlich überall ihre Spuren hinterlassen, auch in unserer Branche natürlich. Und wenn man sich die Zahl nochmal im langfristigen Vergleich anschaut, wir haben im Jahr 2009 134 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das heißt, wir haben uns in den letzten gut 15 Jahren, verzehnfacht im Umsatz. Und auch das war eine rein organische Entwicklung, ohne strategische Zukäufe. Im gleichen Zeitraum hat sich die gesamte Branche, und ich greife immer nur den deutschen Markt heraus, weil der deutsche Markt ist mit 70% der wichtigste europäische Markt. Dieser Markt hat sich im gleichen Zeitraum gerade mal verdreifacht. Das heißt, mit anderen Worten, die Caravaning-Branche ist seit vielen Jahren in einem Aufwärtstrend, der durch die Pandemie, ich sage nur, beflügelt wurde, aber es war kein Auslöser für einen Wachstumspfad. Und wenn man die Zahlen vergleicht, der Markt hat sich verdreifacht, wir haben uns verzehnfacht, dann sind wir eigentlich seit über 10 Jahren in einer stetigen Outperformance des Gesamtmarktes. Mit anderen Worten, wir können unsere Produkte wesentlich schneller beim Kunden platzieren und sind, wie gesagt, der größte Anbieter, wenn man die Einzelmarke betrachtet. Nur um eine Zahl zu nennen, unsere stärkste Marke ist die Marke Knaus, die zweitstärkste Marke ist die Marke Weinsberg. Und beide Marken sind für sich Nummer 1 und 2 bei den Zulassungen im deutschen und auch im europäischen Markt.
Gab es denn eine, ich sag mal, Abkühlung nach der Pandemie? Oder nicht Abkühlung, nennen wir es lieber Normalisierung?
Das ist das Wort, das wir sehr oft verwenden, nämlich die Normalisierung und nicht die Abkühlung. Es ist bei vielen Gesprächspartnern, ich rede von Investoren, Analysten, Kapitalmarkt, aber auch teilweise Bereichsöffentlichkeit, sprich klassische Medien, war das die große Erwartung nach diesen Boomjahren, hohe Wachstumsraten in der gesamten Branche, bei Knaus Tabbert etwas mehr, dass das ja nie so weitergehen kann. Ja, das war so ein bisschen der Glaube, und ich möchte ein bisschen frech sagen, der Irrglaube, Weil wenn man sich die Zulassungen anschaut in den ersten 3 Monaten, das sind Verbandsdaten, das sind Daten, die über die Kraft- und das Kraftfahrt-Bundesamt, über die Zulassungsstellen gemeldet werden, sehen wir im ersten Quartal 24 das stärkste Quartal bei Zulassungen. Wir haben gut 7% mehr Zulassungen bei den wichtigsten Produktgruppen. Das ist das sogenannte Reisemobil oder Wohnmobil. Das heißt, von einer Abkühlung ist nichts zu sehen. Ja. Und auch wenn man sich unsere Prognose fürs heurige Jahr ansieht, wir reden von einer stabilen Entwicklung bis Wachstum. Das ist nämlich abhängig jetzt von der weiteren Entwicklung. Aber was wir nicht in Aussicht stellen, sind negative Wachstumsraten, sprich negativ ist keine Wachstumsrate, aber eine Abkühlung in Form von weniger. Wir erwarten Gleiches bis mehr. Insofern kann ich das auf die Frage kurz beantworten. Nein, wir sehen keine Abkühlung.
Gibt es denn bei Ihnen Branchentrends, sage ich jetzt mal? Also gibt es für dieses Jahr irgendwas, was besonders gefragt sein dürfte?
Ich glaube, der Trend geht weiterhin, wenn man sich diese die Produktgruppen ansieht. Wenn wir von Caravaning und von Freizeitfahrzeugen sprechen, sprechen wir de facto von 3 Produktgruppen. Das ist der Wohnwagen, das Einstiegsprodukt de facto, das Familienprodukt in dem Sinn, weil es den meisten Komfort und den meisten Platz bietet aufgrund der Größe. Dann gibt es die sogenannten Wohnmobile. Das sind auf Fahrgestellen von Automobilherstellern aufgebaute Fahrzeuge, die noch ein bisschen die Mischung ist zwischen Wohnwagen und Kastenwagen, weil der Aufbau individuell ist. Und dann gibt es die dritte Variante, die gängigste Variante und die gefragteste Variante momentan. Das sind die sogenannten Kastenwagen oder Campervans. Da ist das Basisfahrzeug kein Fahrgestell an sich, sondern da ist das Fahrzeug de facto ein leichtes Nutzfahrzeug, das man noch kennt vom Lieferdiensten etc., die wir dann ausbauen oder umbauen zu sogenannten klassischen Campervans. Ja. Und warum sind motorisierte Fahrzeuge generell mehr gefragt als Wohnwagen? Weil sie natürlich einen höheren Grad an Flexibilität bieten. Sprich, ich kann das Fahrzeug, ich kann mich reinsetzen, ich fahre zu meinem Urlaubsort, ich fahre an den See und ich kann dann weiterfahren. Ein Wohnwagen hat in der Regel immer das Thema, es ist schwer, es muss irgendwo angehängt werden können, ich brauche ein entsprechendes Zugfahrzeug und ich brauche entsprechend Platz dafür. Ja. Das heißt, der Trend geht ganz klar zu alltagstauglichen, leicht fahrbaren Fahrzeugen, sprich, und da ist der Kastenwagen oder der Campervan das ideale Produkt.
Jetzt hatten Sie gerade schon Deutschland angesprochen. In welchen Märkten sind Sie denn insgesamt tätig?
Du, ich habe es eingangs erwähnt, wir sind ein europäischer Player. Wir sprechen nicht von Internationalität, wir sprechen von Europa als Gesamtmarkt. Das ist auch von den Produkten her, wir werden oft auch verglichen und gefragt, warum nicht in Amerika? Die Märkte ticken komplett anders. Amerika ist ein Fifth-Wheeler-Market, das ist also ein Wohnwagenmarkt, um es mal abzukürzen. Und Europa ist mehr ein Reisemobilmarkt, weniger ein Wohnwagenmarkt. Wenn man sich bitte die Zulassungen anschaut, die das belegen, in der Pandemie war nicht der Wohnwagen die treibende Kraft der Dynamik, sondern während der Pandemie war es eben, wie gesagt, der Kastenwagen oder der Campervan, das Reisemobil, das das Wachstum so unterstützt haben. Also die Märkte ticken komplett anders. Nur eine Zahl zu nennen, in Deutschland alleine werden mehr Reisemobile im Jahr zugelassen als in ganz Nordamerika.
Okay, also gibt es auch in Zukunft, ich sage jetzt mal, keine Pläne in Nordamerika oder in Amerika allgemein zu expandieren?
Nein, also wenn wir über Expansion nachdenken, und das tun wir offenkundig gesprochen, dann denken wir mittelfristig an eine Expansion oder eine Positionierung von Knaus Tappert als Wohnmobilhersteller im asiatischen Raum. Das heißt, wir reden hier über die ASEAN-Region, das sind 27 Länder, wo wir gerade auch in Gesprächen sind, in sehr frühen Gesprächen sind, wo wir Teil eines großen Projektes sind, eine Caravaning-Infrastruktur, die Freizeitform zu etablieren. Wir sind ein Teil davon, wir sind der Hersteller, braucht mehr, es braucht eine Camping-Infrastruktur, es braucht ein Händlernetzwerk, es braucht Servicestationen, es braucht die entsprechende Gesamtinfrastruktur. Und an so einem Projekt arbeiten wir gerade mit dem regionalen Verband, mit dem europäischen Verband und mit diversen Playern vor Ort, um dort aktiv mitzugestalten und uns langfristig auch als Hersteller von Freizeitwagen in dieser Region zu positionieren.
Klingt auf jeden Fall interessant. Jetzt hatte auch Ihr Unternehmen im vergangenen Jahr noch mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen. Wie haben Sie diese denn in den Griff bekommen?
Wir hatten damit zu kämpfen, das ist richtig. Und einer der wesentlichen Gründe, warum wir vielleicht auch stärker gelitten haben anfänglich, war dem Umstand geschuldet, dass wir viele Jahre exklusiv und nur auf dem Fiat Ducato-Fahrgestell aufgebaut haben. Das heißt, jedes Fahrzeug mit ein paar Ausnahmen, aber de facto waren wir 100% oder 99% aller unserer motorisierten Fahrzeuge waren aufgebaut auf einem 4-to-Kato. Das hat die Vorteile natürlich, wenn man ein kleiner Player ist, wir sind kein kleiner Player mehr heute, wenn man sich mit einem Lieferanten entsprechende Konditionen sichern kann. Wir sind stark gewachsen, wir haben uns weiterentwickelt, wir sind in einer Situation, wo wir uns nicht mehr auf eine verlassen können, aus Risikogründen. Und haben es Ende 2021 die Entscheidung getroffen, wo ja diese Lieferschwierigkeiten am gravierendsten waren, dass wir mehr Fahrgestelllieferanten brauchen und sind heute auch breiter aufgestellt als der Mitbewerb. Wir haben nicht mehr nur einen Fahrgestelllieferanten, von dem wir abhängig sind de facto, sondern wir haben heute 5 unabhängige Lieferanten. Das heißt, es wäre auch möglich gewesen, wir fragen Stellantis, das ist der Mutterkonzern von Fiat Ducato, und wir brauchen mehr Konzernmarken. Am Ende des Tages wäre vielleicht die Entscheidung wieder nur im Mutterschiff getroffen worden, sage ich mal dazu. Das heißt, wir sind heute mit 5 unabhängigen Lieferanten im Rennen um Marktanteile und um die Gunst des Kunden und namentlich genannt eben der Fiat Ducato weiterhin als wichtigstes Fahrgestell weiterhin, den VW Crafter, den Mercedes Sprinter, den Ford Transit und den MAN DGA und alle für sich gemeinsam haben die Definition, es sind leichte Nutzfahrzeuge und damit auch vergleichbare Fahrzeuge. Aber wir haben damit auch eine höhere Vielfalt erreicht und können auch heute Kunden ansprechen, die vielleicht lieber ein deutsches Premium-Fahrzeug haben wollen, sprich den VW oder den Mercedes, und sind damit auch nicht nur flexibler geworden im Angebot, sondern auch attraktiver.
Könnten da denn in Zukunft noch andere Marken dazukommen?
Das sagt niemals nie wieder so, aber die Frage ist, 5 ist nicht in Stein gemeißelt. Es können genauso mehr werden, aber es können auch wieder weniger werden. Es ist immer die Frage, was will der Kunde? Wir sind natürlich sehr kundenorientiert. Und wenn wir sehen, dass eines vielleicht nicht ganz so gut läuft, ja, es macht keinen Sinn, nur 100 Einheiten pro Jahr zu bauen. Wir haben letztes Jahr 31.000 Einheiten geliefert. Das heißt, wir müssen auch schauen natürlich, wie passt das zu unserer Produktionsplanung? Was will der Kunde? Aber ich sehe heute nicht, dass es noch wesentlich mehr Möglichkeiten gibt, uns da zu diversifizieren im Angebot. Wie gesagt, 5 ist nicht in Stein gemeißelt. Der Kunde entscheidet, was er will, und wir werden es entsprechend auch liefern.
Jetzt hatten Sie vorhin schon angesprochen, dass Sie hauptsächlich organisch gewachsen sind. Wie wichtig sind denn insgesamt in Ihrer Branche Übernahmen?
Wir sagen immer dazu, wenn wir gefragt werden, werden sich regelmäßig gefragt, inwiefern ist eine Übernahme M&E für Sie strategisch und etc. etc. Ich bin jetzt 4 Jahre bei der Firma, und in diesen 4 Jahren haben wir einen Händler gekauft, und das war eher aus der Not herausgetrieben, weil es eine Nachfolgesituation war. Es gab keine Nachfolger, Eigentümer geführt, und das war ein wichtiges Vertriebsgebiet für uns in Süddeutschland. Und wir haben gesagt, das können wir nicht aufgeben, wir müssen das besetzen, und bevor es ein anderer macht, machen wir es selber. Und also wir sehen das eher als Opportunität, als Chance und weniger, dass wir müssen jetzt strategisch wachsen, um wachsen zu können. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die nächsten Jahre in unserem Kernmarkt Europa auch gutes Wachstum darstellbar ist, ohne Zukäufe.
Dann kommen wir vielleicht mal auf das vergangene Geschäftsjahr nochmal konkret zu sprechen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf? So ein bisschen angeteasert hatten Sie es ja schon.
Also wenn man sich die Zahlen ansieht, 40% Umsatzwachstum, eine nahezu Verdoppelung des EBITDA. Wir werden die Dividende verdoppeln, de facto von 1,50 Euro auf 2,90 Euro, wenn die Hauptversammlung beschließt, erst am 21. Juni. Also ich glaube, mit solchen Werten, vor allem ins Detail gehen, da muss man zufrieden sein, weil sie gezeigt haben, dass wir im richtigen Weg sind und auch mit unseren Rückblicken und mit unseren Entscheidungen, Personal nicht freizustellen aufgrund von Lieferschwierigkeiten. 2022 haben wir entschieden, wir behalten unsere Mitarbeiter, wir kündigen sie nicht, wir machen keine Hire-and-Fire-Politik, weil wir gewusst haben, der Markt ist da, die Lieferketten werden sich entspannen, wir haben die richtigen Maßnahmen gesetzt, die es wirken mussten, und die Wirkung sehen Sie 2023 mit einer gewaltigen Umsatzaufholung, Ergebnisverbesserung, sprich deutliche Skaleneffekte dargestellt. Und am Ende des Tages werden wir davon auch den Aktionär profitieren lassen. Und wenn man 2,90 Euro jetzt in eine Relation bringt zu einem aktuellen Kurs, einem Kursniveau, dann glaube ich, haben wir auch eine Dividendenrendite, die seinesgleichen sucht in dem Segment der Small Midcaps oder des Prime Standard. Ja.
Können Sie schon was zum Jahresstart sagen? Also wie sind Sie ins Q1 gestartet?
Das werden wir am 8. Mai sagen im Detail, aber ich habe jetzt keine Träne in den Augen. Ja, insofern, und wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut, 7% Zulassungsplus, glaube ich, gibt es keinen Grund, dass man sich von uns was anderes erwarten darf als eine positive Entwicklung. Ja.
Dann möchte ich Sie abschließend noch fragen, wie sehen Ihre Ziele für 2024 aus und vielleicht auch, was sind Ihre Mittelfristziele?
2024 kann ich nur die Prognose wiederholen. Wir erwarten ein Umsatzwachstum auf stabilem Niveau bis leichtes Wachstum, sprich bis 1,55 Milliarden steht in der Prognose drin. entsprechend der Entwicklung des Umsatzes werden wir jetzt auch im Ergebnis entwickeln. Wie gesagt, entweder eine stabile Entwicklung oder auch hier eine Verbesserung. Das sind immer so die zwei wesentlichen Finanzkennzahlen, die wir auch berichtet haben. Sprich, wir reden von einer weiterhin positiven Entwicklung. Und wir haben auch seit letztem Jahr im Rahmen eines Capital Markets, des Investorentags, auch eine Mittelfristplanung veröffentlicht. Die hat etwas mehr Kennzahlen oder Parameter veröffentlicht. Das eine ist, wir erwarten bis Ende 27 ein Umsatzniveau zu erreichen von gut 2 Milliarden Euro Umsatz. Damit einhergehend auch weitere Skaleneffekte, sprich eine weitere Ergebnisverbesserung auf über 10% EBITDA-Marge. Das Ganze gepaart mit sehr geringem Investitionsbedarf, sprich die Investitionen sollen sich auf einem sehr niedrigen Niveau von 3 bis maximal 4% des Umsatzes einfinden. Das heißt, in anderen Worten, wir müssen nicht mehr investieren oder groß investieren, um zu wachsen. Wir haben genügend Kapazitäten geschaffen heute, um diesen Schritt auch zu erreichen. Ja, und die Dividendenpolitik soll sich auch fortsetzen, sprich mit dem stetig steigenden Erfolg in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung soll auch der Aktionär etwas davon haben und mitprofitieren mit 50% Ausschüttungsquote.
Das klingt doch auf jeden Fall vielversprechend. Dann dürfen wir gespannt bleiben für die Zukunft. Und ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen für das interessante Gespräch bedanken. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und halten euch wie immer auf effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen werbefrei auf dem Laufenden. Schaut gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.